5-Minuten-Talk, wir haben ja nicht ewig Zeit. Mein Name ist Jan Rosenkranz.
Und ich bin Veit Medik.
So fängt hier normalerweise der Podcast an, weil wir ja nicht ewig Zeit haben, 192 Mal bisher. Aber diesmal ist ein bisschen anders. Wir sind in einer kleinen Weihnachtspause, haben den zweiten Weihnachtsfeiertag heute, oder? Ist das richtig, Veit?
Ja, absolut. Und wir hatten jetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte jetzt relativ viel Family Time, war zu Hause mit meiner
viel
Familie.
Viel Essen.
Sehr viel Essen, viele Geschenke.
Viel Trinken.
Ganz toll. Mhm. Aber heute habe ich so den Eindruck, ich brauche mal wieder so ein Stündchen oder so, auch für mich. Will mal ein bisschen was hören, was lesen, ein bisschen nachdenken und so.
Kleine Familienpause. Weil könnte man nutzen, indem man durch den sicherlich auch bei allen anderen unseren Zuhörern zu Hause tief verschneiten Winterlandschaft verbringen. Könnte ein bisschen spazieren gehen, nebenbei die Kopfhörer aufsetzen und einen Podcast hören.
Ja, zum Beispiel. Aber eine Frage habe ich noch, Jan. Was gab es bei euch zu essen? Oder beziehungsweise, was gibt es bei euch heute am 26.
Heute, ich bin ganz sicher, heute gibt es gar nichts zu essen. Ich wäre jedenfalls sehr dafür. Ich habe die letzten 2 Tage praktisch essend verbracht. Ich bin froh, dass ich es in die Horizontale geschafft habe. Nee, Quatsch, aus der Horizontalen in die Vertikale geschafft habe. Und werde jetzt irgendwie spazieren gehen müssen.
Ja, bei uns klassisches Restessen am 26. Also da wird nochmal alles zusammengekehrt, was sich so angesammelt hat an Resten in den letzten Tagen. Ich würde sagen, ist nicht ganz einheitlich die Küche dann, aber das macht nichts. Nee, so ein Sammelsurium, das ist auch gut.
Was es auf jeden Fall weder bei dir noch bei mir gibt, ist Kartoffelsuppe.
Richtig.
Weißt du, wie ich drauf komme?
Sag mal.
Gilt doch irgendwie als eines der Lieblingsgerichte von der ehemaligen, früheren Kanzlerin Angela Merkel.
Da sagst du was. Stimmt. So. Und Angela Merkel ist natürlich ein Stichwort.
Absolut. Wir hätten jetzt hier für euch eine Stunde lang Angela Merkel aufs Ohr. Die war vor Weihnachten, war das, kurz vor Weihnachten, in einer Sternstunde. Es war eine Veranstaltung, ein Interview mit unserem Chefredakteur, Gregor Peter Schmitz.
Chefredakteur des Jahres übrigens.
Absolut, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle auch nochmal. Und diese eine Stunde wurde natürlich aufgezeichnet und es gibt tatsächlich Menschen, die haben diese Stunde damals nicht live verfolgen können, weil die Veranstaltung ausverkauft war. Es soll einige geben, die haben auch den Stream nicht verfolgt. Wer sich da jetzt angesprochen fühlt, hätte jetzt die Gelegenheit, das zwischen den Jahren nachzuholen.
Ja, und es war wirklich interessant. Wir können es wirklich nur empfehlen. Wir waren beide da. Und es ging um Angela Merkels Leben nach der Politik. Es geht um eine KI-Schlacht mit den USA, vor der sie warnt. Und die Frage, ob sie eigentlich sich neue Hobbys zugelegt hat. Jetzt, im Alter, gewissermaßen. Also, viel Spaß beim Hören.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind und herzlich willkommen zu einer hoffentlich besonderen Sternstunde mit einem ganz sicher besonderen Gast, Dr. Angela Merkel, 16 Jahre lang Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und die erste Bundeskanzlerin AD. Herzlich willkommen, Frau Merkel.
Ja, danke für die Einladung.
Ich hatte ja schon seit einiger Zeit die Frage geplagt, ob so ein Abendgespräch zwischen uns beiden für Sie intellektuell fordernd genug ist. Und dann habe ich heute Morgen noch lesen müssen, wie Sie den gestrigen Abend verbracht haben. Da waren Sie in Stockholm beim Dinner der Nobelpreisträger und Sie saßen gleich neben 2 Laureaten, ich glaube für Literatur und für Ökonomie. Lassen Sie uns geistig nicht so beweglichen Menschen mal teilhaben. Worüber spricht man dann so mit frisch gebackenen Nobelpreisträgern?
Naja, ich konnte das nicht ahnen, dass ich da am Vorabend beim Nobelpreis-Dinner bin, denn die Nobelpreisträger werden ja immer erst im Oktober bekannt gegeben und dass ich dort sein durfte, hängt damit zusammen, dass mein Mann sehr eng mit einem der Chemie-Nobelpreisträger zusammenarbeitet und wir beide wurden von ihm eingeladen. Nur so kommt man ja überhaupt dann nach Stockholm und zu so einem Bankett, aber das war schon in der Tat beeindruckend und ja, jedes Gespräch war auf seine Weise natürlich interessant. Ich meine, die Wirtschaftswissenschaftler, die dieses Jahr ausgezeichnet wurden, die haben zu dem Thema, was uns ja in Deutschland auch interessiert, zu dem Thema Wachstum sehr viel gearbeitet und zwar Disruption, also Schumpeter. Das wurde gestern Abend auch gesagt, wenn Schumpeter also Schumpeter konnte keinen Nobelpreis kriegen, weil es damals den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften noch nicht gab. Der ist erst später ausgelobt worden. Aber die haben sozusagen in dieser Tradition über disruptive Faktoren beim Wachstum gesprochen. Und das ist natürlich gerade in unserer Zeit heute extrem interessant, wenn wir mal überlegen, was gerade durch die künstliche Intelligenz passiert, wie viel Disruption wir erleben in unseren Technologien und was bedeutet das fürs Wachstum. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, können wir noch mal drüber sprechen, weil es sehr interessant ist.
Können wir die Stunde mitfüllen?
Wenn die Disruptionen zu schnell kommen, haben Sie natürlich sehr viele soziale Verwerfungen und Sie müssen immer wieder gucken, wie Sie Wachstum für alle dann auch so gut gestalten, dass nicht nur ein paar Frontrunner davon profitieren, sondern dass möglichst die Gesellschaft darüber nicht auseinanderbricht. Und das war insoweit ein interessantes Gespräch und dass man sich mit einem Literaturnobelpreisträger gut unterhalten kann. Das ist dann allerdings nicht so mein naheliegendes
Jetzt mal ehrlich, kannten Sie Literaturnobelpreisträger?
Ich kannte seine Werke vorher nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja.
Okay, aber es war trotzdem interessant.
Werden
es nachholen, sehr gut. Ja. Ist das so, Sie haben ja am Ende Ihrer politischen Laufbahn gesagt, Sie würden sich jetzt vor allem auf Wohlfühltermine konzentrieren. Ist das so ein Abend, wo man vielleicht mit einem Glas Wein in der Hand denkt, ist doch schöner als Ministerpräsidentenkonferenz oder CSU-Parteitag?
Naja, das ist jetzt, die Frage stellt sich in dem Sinne nicht, weil man kann sich nicht vornehmen, ich möchte mal zum Bankett der Nobelpreisträger. Mhm. Ich hatte übrigens mit ihm, das ist ja ein ungarischer Schriftsteller, Krasznahorkai. Und mit ihm habe ich über etwas sprechen können, was ich auch in meinen Erinnerungen aufgeschrieben habe, nämlich Rainer Kunze hat uns mal erzählt in meiner Universitätszeit, in meinem Studium, bei einer Veranstaltung der evangelischen Studentengemeinde, dass er sehr oft ungarische Gedichte ins Deutsche übersetzen musste. Und die ungarische Sprache ist ja mit vielen E's, A's, also sehr vielen Vokalen. Und ich habe ihn gefragt, wie sich das ins Deutsche übersetzt, seine Werke, die er ja in Ungarisch schreibt. Und da hat er gesagt, dass er exzellente Übersetzer hat. Und das fand ich spannend.
Sehr gut. Wir müssen aber noch mal ein bisschen über Ihren Ruhestand sprechen. Also vor ein paar Jahren haben wir uns ja schon mal in Augsburg getroffen. Da haben Sie damals gesagt, wenn Sie nicht mehr im Amt seien, dann wollen Sie sich vor allem um Ihren Garten kümmern und Fernreisen machen. Jetzt sah ich vor kurzem, was Sie noch mal bei den Kollegen der Augsburger Allgemeinen waren und Sie mussten zugeben, dass der Garten immer noch nicht so top in Schuss ist und dass Sie die weiten Reisen auch noch nicht geschafft haben. Stattdessen sitzen Sie dann doch wieder auf politischen Bühnen. Was läuft da falsch im Ruhestand?
Naja, also soll ich noch mal wiederkommen? Sie haben mich eingeladen und war jetzt sehr viel unterwegs, im Übrigen auf sehr weiten Reisen, aber im Zusammenhang mit dem Buch, was ich mit Frau Baumann, meiner politischen Beraterin, langjährigen zusammengeschrieben habe, das hat 2 Jahre gedauert und war harte Arbeit. Insofern habe ich 2 Jahre sehr wenig solcher sozialen Ereignisse gemacht und dann konnte ich aber mit dem Buch doch ganz schön viele weitere Reisen machen. Ich war zum Beispiel in Japan in diesem Jahr, das war sehr schön und auch bei der Augsburger Allgemeinen Zeitung, nicht direkt mit dem Buch zusammen, sondern auch zu einem Gespräch, aber vorrangig jetzt auch in diesem ablaufenden Jahr mit dem Buch unterwegs, auch mit sehr vielen Lesungen. Und das macht auch sehr viel Freude, weil ich da, sag mal, viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, von denen man den Eindruck hat, das ist interessant für sie. Aber ansonsten habe ich natürlich längst nicht den Termindruck und kann mir die Termine viel, viel besser einteilen. Und das ist schön, nach den vielen Jahren in der Politik. Ich war ja im Grunde von 1990 an ziemlich beschäftigt, dann 16 Jahre lang als Bundeskanzlerin. Und diesen Rhythmus muss man nicht weiter aufrechterhalten. Und mein Garten, da muss ich mir vielleicht auch eingestehen, dass mein Talent
woanders
nicht so ist, wie ich dachte, dass ich es durch mehr Zeit ausgleichen
kann. Man muss das auch einsehen, was man kann und was man nicht kann. Trotzdem muss ich sagen, ich war so ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, Sie schaffen das wirklich ganz konsequent abzutreten. Jetzt sind Sie doch noch sehr präsent, haben es vor kurzem sogar nochmal als Altkanzlerin zu einer Spiegel-Titelgeschichte geschafft, wo so ein bisschen Merkel
noch dann habe ich aber nicht gearbeitet.
Nicht mitgewirkt. Aber ist diese Merkel-Nostalgie, die da ein bisschen diagnostiziert wurde auf dem Cover, ist die real? Spüren Sie die im Land?
Schauen Sie, ich habe überhaupt nicht die geringsten Schwierigkeiten, im Gegenteil, dass ich in der aktiven Politik nichts mehr machen, gestalten kann. Ich habe da so viel Zeit und so viele Jahre ja auch diese Möglichkeit gehabt. Das war toll, das war eine große Freude, aber natürlich auch eine Anstrengung. Und dass ich heute nicht 18 Stunden lang über den Ukraine-Konflikt nachdenken muss oder wie sich die wirtschaftliche Lage wieder bessert oder wie das Verhältnis zu Amerika ist, das ist natürlich etwas, was ein wirklich neuer Lebensabschnitt ist. Auf der anderen Seite bleibe ich doch ein politisches Wesen. Ich schüttel das ja nicht ab und sage, ich mache jetzt eine Disruption zu meiner früheren Tätigkeit und von Stund an werden Sie von mir nie wieder was Politisches hören. Dazu hat mir doch die Politik auch zu viel Freude gemacht. Und da muss man sicherlich manchmal auch suchen, wie findet man diese Abgrenzung. Deshalb eben ein sehr wohldosiertes Programm. Mhm. Und eben auch, wenn es sich aus meiner Sicht nicht um staatspolitisch wirklich völlig relevante Sachen handelt, keine Kommentierung der aktuellen politischen Ereignisse.
Sie sprechen es an, wohldosiert. Es gibt manche in der Union, die sagen, es ist überdosiert, sie meldet sich zu oft zu Wort, das nervt und so weiter. Verstehen Sie das überhaupt, diese Kritik?
Schauen Sie, jeder wird dazu eine andere Meinung haben. Manche sagen, wozu hat sie ihr Büro, sie macht da eh nichts. Und andere sagen, dauernd ist sie in der Presse. Natürlich wird immer dann die Aufmerksamkeit ja darauf gelegt, wenn sich vielleicht ein Punkt ergibt, in dem die heute Regierenden es anders machen, was ja in der Natur der Sache liegt. Und ich jetzt zum Beispiel aus meiner Erinnerung oder meinem Buch Freiheit oder in unserem Buch Freiheit dann beschreibe, warum ich was gemacht habe. Und wenn das jetzt jemand anders macht, dann wird natürlich gesagt, ja, und nun sagt sie wieder, wie sie es gemacht hat. Muss sie das? Ja, ich finde, ich muss über meine Zeit als Regierungschefin sprechen können. Auch fröhlich und frei. Und das sollte man in einer freiheitlichen Gesellschaft nicht gleich als Angriff auf die verstehen, die es heute haben. Im Übrigen sind wir immer in den Parteien, doch leben wir doch davon, dass auch nicht alle Meinungen gleich sind. Und Sie leben da natürlich noch
wir,
mehr
wir davon. Wir leben da auch von, absolut. Wenn wir schon davon sprechen, dass nicht alle Meinungen gleich sind, die Reaktionen auf Sie fallen ja durchaus auch unterschiedlich eben aus. Also wir haben es auch wieder gemerkt, binnen weniger Minuten fast war das Event ausverkauft. Sie könnten vor Zehntausenden von Menschen jede Woche auftreten. Gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Menschen, die richtig, richtig sauer auf Sie sind und sagen, Sie sind an ganz vielem schuld. Wie gehen Sie da persönlich mit um und wie erfahren Sie das überhaupt? Kommt das an Sie ran? Erleben Sie das bei Events, dass Leute auch mal richtig, richtig böse werden?
Naja, gibt's da schon Posteingänge und Anrufe im Büro, die daran keinen Zweifel lassen. Schauen Sie, ich habe doch das schon erlebt in allen schwierigen Situationen, sagen wir mal Weltfinanzkrise, Eurokrise, ganz besonders dann, als die vielen Flüchtlinge kamen, dass sich da die Meinung im Land sehr gespalten waren. Und wenn Sie sich noch erinnern, ich erinnere mich jedenfalls relativ gut an den Wahlkampf 2017, dann war das damals schon, dass ich auf vielen Marktplätzen, wo ich aufgetreten bin, kaum zu Wort gekommen bin. Da musste ich richtig schreien. Das hat dann auch gar nicht mehr so eine Freude gemacht, muss ich sagen, weil die Leute, die zuhören wollten, die Menschen, die gekommen waren, um mir zuzuhören, hatten fast gar nicht die Chance. Das war auch ziemlich intolerant, wie da vorgegangen wurde. Aber da war ja schon klar, dass da eine ganze große Gruppe von Menschen ist, die die Dinge vollkommen anders sieht. Und das ist Teil der Demokratie. Ich habe mich, wenn ich überzeugt war, dass das, was ich getan habe und entschieden habe, aus meiner Sicht richtig war, dann nicht weggeduckt und habe dafür weiter geworben und das werde ich auch weiter tun. Aber mir ist schon klar, dass die Gesellschaft polarisiert ist und damit muss man eben umgehen in der Demokratie.
Ich habe in dem besagten Spiegeltitel eine interessante neue Beschreibung für Sie gelesen, nämlich, dass Sie winken wie Queen Mom. Sie sind ja schon einiges genannt worden in Ihrer politischen Karriere, also jetzt Queen Mom, dann war es Kohls Mädchen, dann war es zwischendurch Mutti und so weiter. Gab es eigentlich irgendeine Bezeichnung mal, die Ihnen zugesagt hat?
Ich habe mich um diese Bezeichnung nie beworben und auch nicht gekümmert. Wissen Sie, es gibt die einen, die sagen, wenn ich so mache, ach, so ganz unsicher und sie weiß nicht, wo sie mit ihrer Hand hin soll. Nun gab es diese neue Interpretation. Gibt Schlimmeres, sagen wir mal so. Aber ich bin Angela Merkel und würde manchmal auch gerne als Unikat wahrgenommen.
Wir kennen Sie. Ich glaube, in Unikat sind Sie auf jeden Fall, da wir schon von den Händen sprechen, Sie haben Anne Will gesagt, dass Sie schon die Merkel-Raute noch manchmal machen, oder?
Ich mache es eigentlich nicht mehr.
Nicht mehr. Also auch nicht
mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr, was. Ach, nicht. Es passt nicht mehr so richtig.
Es passt nicht mehr. Oh nein. Die Merkel-Raute ist vorbei.
So andeutungsweise. Aber ich immer mehr erlebe, ist, dass Leute neben mir, da muss ich immer scharf gucken, die Raute machen.
Das ist die Merkel-Raute.
Das ist dann sozusagen Plagiats. Verdächtig.
Da muss man vorsichtig sein. Okay, ich werde aufpassen. Wir wollen ja auch über Ihr Buch sprechen. Sie haben es ja bewusst auch als Lebensgeschichte angelegt, haben gesagt, 35 Jahre im Osten, 35 Jahre im Osten, also eine ganz besondere Biografie, ein ganz besonderes deutsches Leben auch. Sagen Sie mal, wann war eigentlich mal so ein Moment, dass Sie im Amt waren und oder vielleicht auch schon vorher und dass Sie merkten, ich bin als Ostdeutsche wirklich anders, ja? Wann merkt man das? Oder anders aufgewachsen?
Also das ist nicht so ein Moment. Es gibt ja immer wieder Situationen, mir hat zum Beispiel was gefehlt. Wenn ich mit Schülerinnen und Schülern gesprochen habe, dann musste ich immer sagen, dass ich gar keinen Tag Schule in der alten Bundesrepublik erlebt habe. Hm. Nur aus den Erzählungen meiner Cousinen. Ich wusste gar einfach nicht, wie das da lang geht. Und für mich war das natürlich auch sehr schwer zu verstehen, dass die Schulpolitik nun 100% Föderalismus ist. Und ich war in diesem Raum hier, da haben wir mal einen Bürgerdialog gemacht und da hatten die Volkshochschulen mitgemacht und dann haben wir Schulklassen eingeladen zum Ende eines Zyklus. Und dann durften die Schüler sagen, was ihnen am wichtigsten ist. Und dann haben sie mir gesagt, dass ich mich mehr um Schulpolitik kümmere. Und dann habe ich gesagt, dass ich das leider nicht kann, weil das nach dem Grundgesetz nicht in meine Zuständigkeit fällt. Aber ich habe gedacht, die haben nur gesagt, was können Sie denn überhaupt? Haben Sie überhaupt irgendwelche Frage. Macht? Also dort sank mein Stern in einem, um hier beim Wort zu bleiben, ja, da sank Vorsicht, mein ja. Stern in einem atemberaubenden Tempo und ich hatte dann viel zu tun, liebevoll über den Föderalismus zu sprechen und dass wir natürlich auch mit den Kultusministern sprechen und so, dann beruhigte sich die Lage wieder. Aber da habe ich so gemerkt, dass ich da eben in einer anderen Welt aufgewachsen war. Und ansonsten gab es immer wieder so Momente, ich habe ja dann auch in meiner letzten Rede zur Deutschen Einheit darüber gesprochen, wo ich irgendwie dachte, wenn es so kompliziert wird, dann haben mich viele angeguckt und dort gesagt, naja, hat sie nun wirklich verstanden, wie die Bundesrepublik ist? Und da kam mir das dann manchmal zu kurz, dass wir ja alle Bundesrepublik sind. Mhm. Ob man in der DDR, wir waren alle Deutsche, und ob man in der DDR aufgewachsen ist oder im Westen aufgewachsen ist, wir hatten unterschiedliche staatliche Strukturen, damit auch unterschiedliche Gegebenheiten im Leben. Aber alles zusammen macht die heutige Bundesrepublik Deutschland aus.
Ihr Nachfolger, Kanzleramt Friedrich Merz, hat vor kurzem gesagt oder hat gesprochen vom Glück, im Westen geboren zu sein. Was machen solche Sätze mit Ostdeutschen?
Naja, ich habe das früher erlebt bei Helmut Kohl. Helmut Kohl hat immer erzählt, er hätte nicht gewusst, wie es ihm gegangen wäre, wenn seine Eltern in Frankfurt oder aus dem Zug gestiegen wären oder angekommen wären nach dem Zweiten Weltkrieg und nicht in Frankfurt am Main. Und da muss ich sagen, ehrlich gesagt, habe ich immer meinem Nachbarn auf der Bühne gesagt, ich hoffe, er wäre nicht bei der Stasi gelandet. Hm.
Weiß man nicht.
Ja. Naja, ja. Ich sag nur, ich fand es damals schon nicht so, das wissen Sie, jeder, natürlich ist es schön, in der Freiheit aufzuwachsen. Ich bin nach dem Erscheinen des Buches Freiheit gefragt worden, ob man, um die Freiheit zu verstehen, gerade im Ausland bin ich das, in Frankreich, in Großbritannien, ob man, um die Freiheit zu verstehen, einmal in Nicht-Freiheit gelebt haben muss. Und dann habe ich gesagt, unter keinen Umständen. Natürlich ist es viel besser, in einem freiheitlich-demokratischen System aufzuwachsen. Ich wünsche wirklich nicht allen diese Erfahrung. Und trotzdem steht in meinem Buch, in unserem Buch, steht eine glückliche Kindheit. Mhm. Und ich habe das bewusst geschrieben, weil Kindheit, Leben ist mehr als nur Staat. Leben sind Freunde, Eltern, Geschwister. Und das macht ein gesamtes Leben aus.
Also ohne auf Herrn Merz jetzt herumreiten zu wollen, aber zeigt so ein Satz, dass viele Westdeutsche das genau immer noch nicht begriffen haben, dass eben die Identitäten dann doch viele waren, dass es auch ein glückliches Leben im falschen System gab?
Ich glaube, dass ein bisschen unterschlagen wird manchmal, dass sich ganz Deutschland durch die Wiedervereinigung verändert hat. Wir sind mehr und anders geworden. Weimar und Erfurt gehören wieder dazu, aber eben auch Menschen mit Diktaturerfahrungen, Menschen, die politisch oft sehr gelitten haben, die eine andere Biografie haben. Und es besteht eine gewisse Gefahr, dass weil es natürlich auch viel mehr waren, wir waren ja nur 16 Millionen, nur ein Viertelchen, aber dass sozusagen der Idealstandard ist der alte Bundesrepublik-Standard und der andere ist eben dazugekommen. Und für viele Menschen in der alten Bundesrepublik hat sich natürlich viel, viel weniger geändert, aber es hat sich was für sie geändert. Und die ganze Europäische Union hat sich geändert, die NATO hat sich geändert, alles hat sich geändert und das würde vielleicht manchmal den Menschen in der alten Bundesrepublik auch ganz gut anstehen, noch mehr darüber zu lernen. Und ich reite ja dann, muss ja darauf rumreiten, wenn dann Ende 2020 über mich geschrieben oder Anfang 2020 über mich geschrieben, hab jetzt vergessen, über mich geschrieben wird, dass ich eine angelernte Bundesbürgerin und Europäerin ist. Und das in einem bestimmten Satz, wo ich gesagt habe, dann ist das nicht mein Land, im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik, wenn man kein freundliches Gesicht zeigen darf, das dann gesagt wird, und da blitzte es für einen Moment durch, dass sie die zweite Dienerin, bin zwar die dritte, macht nichts, aber als Bundespräsident, Parlamentspräsident, dann erst die Bundeskanzlerin, dass sie sozusagen nur eine angelernte und keine geborene Bundesdeutsche und Europäerin ist. Und das muss einen aufregen. Und aber, das hat mich auch aufgeregt.
Aber hat man da manchmal das Gefühl, ich meine, Sie waren immerhin als Ostdeutsche 16 Jahre lang Bundeskanzlerin, Joachim Gauck war zwischendurch noch als ostdeutscher Bundespräsident. Wenn man dann jetzt so ein bisschen nicht nur auf das, was Sie gerade beschreiben, schaut, sondern auch mal auf die ökonomischen Zahlen zum Beispiel. Es gibt unter den 100 größten deutschen Unternehmen keinen einzigen ostdeutschen Chef. Wenn man sieht, wie im reichen Hamburg, wo der Stern residiert, ungefähr 25 Mal so viel vererbt wird wie in Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, denkt man da manchmal, ich habe eigentlich nichts erreicht als ostdeutsche Kanzlerin?
Nein, das denke ich nicht, aber die Repräsentanz ist noch nicht ausreichend. Es gibt ganz erfreuliche Karrieren, die sich auch herausgebildet haben. In der Politik haben sie es gesagt, aber es ist immer noch unterrepräsentiert, das stimmt. Mhm. Es gibt im Sport viele Menschen, es gibt inzwischen auch in den Fernsehsendern eine ganze Menge Menschen, Schauspieler, aber insgesamt ist die Repräsentanz noch nicht so da, das stimmt. Und das hat natürlich jetzt auch damit zu tun, dass zum Beispiel es ja auch eigentlich kein DAX-Unternehmen gibt, das seinen Hauptsitz oder seinen Stammsitz in den neuen Bundesländern hat. Es gibt auch viel zu wenig Bundesliga-Fußballclubs zum Beispiel. Also RB Leipzig, okay, aber die haben ja dann auch so eine Intervention bekommen, aber so, dass sich das aus von Haus aus herausgebildet hat, umso interessanter ist ja die Geschichte von Union Berlin, nicht? Ja. Das ist so ein Punkt, wo es einer geschafft hat.
Also Sie sind Team Union. Sie haben in Ihrem Buch, fand ich sehr interessant, dieser Begriff Schutzräume, den Sie auch über das Leben in der DDR gewählt haben, ist, dass man sich selbst irgendwann Schutzräume gesucht hat, in denen man freier sprechen konnte, weil ja nicht alles ging, was Sie dann schnell lernen mussten als Heranwachsende. Ist sowas Ihnen eigentlich geblieben? Also würden Sie sagen, auch nach der Wiedervereinigung gibt es noch so Schutzräume, in die man sich zurückzieht? Oder ist das ein wichtiger Teil Ihres Lebens geblieben?
Also ich glaube, in gewissem Maße hat es ja jeder Mensch auch, natürlich, die gab es auch in meiner politischen Arbeit, Schutzräume. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, denen konnte ich vertrauen. Da war klar, dass man das, was man dort bespricht, nicht jeden Tag jedem erzählt.
Nicht in den Medien liest.
Wie bitte?
Nicht in den Medien liest.
Zum Beispiel, ja. Und das ist wichtig für die Entscheidungsfindung. Familien sind für Menschen Schutzräume. Das ist ja ganz klar, wie viele WhatsApp-Gruppen gibt es, wo man sich nur in der Familie austauscht. Und ich glaube, jeder Mensch braucht ein bestimmtes Maß an Schutzräumen. Aber wenn man die sich ein bisschen größer wählt, weil man ein Charakter ist, der eben ein bisschen mehr Menschen braucht, dann ist es nicht gleich existenzgefährdend, wenn einer daraus mal was erzählt. Dann ist es vielleicht traurig und Menschen sind enttäuscht, aber es hat nicht gleich Auswirkungen vielleicht auf die ganze Familie, dass einer nicht studieren darf oder dass ein Berufswunsch nicht in Erfüllung geht und dann gleich vielleicht für den Bruder noch mit, weil wenn schon mal einen in der Familie gefunden hat, das ist eben der Unterschied. Aber Schutzräume braucht jeder.
Jetzt hatten Sie ja, ich glaube, man kann es so sagen, in der doch sehr westdeutschen CDU damals noch einen weiteren Strukturnachteil neben dem Ostdeutschsein. Sie waren auch noch eine Frau. Sie sind irgendwann mal gefragt worden, ich glaube, es war in Berlin, ob sie Feministin seien. Und am Ende haben sie sich danach ein bisschen geärgert, dass sie da so rumgeeiert haben und nicht sofort gesagt haben, yes, bin ich. Sind sie es denn jetzt eigentlich oder nicht?
Ja, ich habe ja, ich habe mich in dem Buch wirklich sehr mit der Frage rumgequält, weil ich auf der einen Seite, wenn ich an Feminismus denke, dann denke ich immer an Alice Schwarzer. Und da ist mein Weg, oder Simone de Beauvoir oder so, und da ist mein Weg ja doch ein anderer. Ich habe immer auch auf Kooperation mit Männern gesetzt und dennoch muss ich sagen, je länger ich im Amt war und je länger ich Politik gemacht habe, umso stärker ist mir doch bewusst geworden, dass ohne Fördermaßnahmen der Artikel 3 des Grundgesetzes, also Männer und Frauen sind gleichberechtigt oder Frauen und Männer sind gleichberechtigt, dass der ohne zusätzliche Taten nichts oder Aktionen einfach sich nicht durchsetzt. Also zu glauben, weil ja wir in einer freiheitlichen Republik leben, wird sich das schon irgendwie von alleine ausbilden, das stimmt nicht. Und deshalb bin ich da im Rückblick und deshalb habe ich zum Schluss geschrieben, um das Ende vorwegzunehmen, ich bin Feministin, aber auf meine Art. Und alles, was wir auch getan haben für bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bis hin zu den Gesetzen, wo wir gesagt haben, in den Aufsichtsräten müssen 30% Frauen sein, das hat was bewirkt. Heute wurde, glaube ich, gerade gesagt, dass das jetzt doch weitestgehend in der Wirtschaft der Fall ist, dass 30% da sind. Aber mit 30% sind wir immer noch nicht am Ziel. Also es gibt erstmal keinen erkennbaren Grund, warum nicht 50% aller Führungsfunktionen
wird man im Amt dann feministischer,
von Frauen besetzt sein können.
Wird man im Amt dann feministischer, weil man einfach so viel mit machtbewussten Männern zu tun hat? Sie haben, als Sie dem Spiegel ein Interview gegeben haben, ja auch als Ausruf zu den Ampelverhandlungen am Ende nur gesagt, Männer. Ist das das, was man oft denkt dann?
Ja, da habe ich das gesagt, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass so der ganze Diskussionsstil etwas konfrontativer war und das, was man mir ja auch oft vorgeworfen hat, so eine weiche oder angeblich ja einlullende Art, was, glaube ich, so nicht der Fall war, aber ich habe es jedenfalls anders gesehen, aber vielleicht gibt es da eben auch gewisse typologische Unterschiede. In dem Moment ist mir das so in den Kopf gekommen, Männer. Nein, ich bin es gar nicht, ehrlich gesagt, durch die Politik auch, weil ich auch gemerkt habe, wie schwer das ist. Zum Beispiel, ich war ja 18 Jahre Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union. Der Frauenanteil an den Mitgliedern hat sich nun nicht gerade dramatisch verbessert. Und da muss man sich natürlich strukturell fragen, warum gehen Frauen nicht in so eine Partei rein? Und ich glaube, das hat was mit den Zeiten zu tun, wann die Parteien tagen. Und das hat was mit den Themen zu tun, die dominieren. Und es ist mir ganz krass bewusst geworden in den ganzen Verhandlungen mit den Wirtschaftsunternehmen, die immer wieder vertröstet haben. Wir haben versucht mit freiwilligen Selbstverpflichtungen und dann mussten Begründungen geschrieben werden und immer wieder hieß es, und auch wir hatten auch dann das Quorum in der Partei eingeführt, immer hieß es, wir haben keine Frauen. Und das stimmt einfach nicht. Und wenn man es dann verbindlich macht, was meinen Sie, wie viele Frauen sich finden? Plötzlich gibt's überall Frauen, die das einmal auch prima machen.
Ja. Wo sind denn all die Frauen jetzt in der deutschen
Politik? Und wenn dann mal eine Frau vielleicht nicht so einen hundertprozentigen Erfolg hat, dann darf man auch nicht sagen, ach siehst du, jetzt bin ich, guck mal, eine Frau. Weil ich habe so viele Männer gesehen, die keinen hundertprozentigen Erfolg hatten. Und da haben Frauen jetzt erstmal noch jahrzehntelang, also wirklich viel Zeit.
Aber wo sind denn all die Frauen dann jetzt eigentlich hin in der deutschen Politik? Weil wenn man im Moment so ein bisschen drauf schaut, ist es doch wieder relativ männlich, ne?
Naja, nun muss man ja auch sagen, wenn man eine Partei wie die Grünen ist, dann kann man sich das leisten, dass man immer eine Frau und einen Mann hat, weil man überall Doppelspitzen hat.
Robert Habeck war ja trotzdem nicht begeistert, dass er Anna Baerbock ist.
Ja, war auch eine interessante Reaktion. Als er dann Kanzlerkandidat war, war es aber auch nicht besser. So, jedenfalls, die Grünen mit der Doppelspitze haben ja versucht, im guten Sinne Leitungsfunktionen auf zwei Geschlechter zu verteilen. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, weil nach 16 Jahren Kanzlerschaft Merkel als Frau mal wieder ein Mann kommt, dass das nun ein Zeichen dafür ist, dass es schon bergab geht bezüglich der Geschlechtergerechtigkeit. Allerdings muss man sagen, dass es jetzt schon, wenn man so manche Koalitionsausschussbilder sieht, freut man sich, dass es Bärbel Baas gibt.
Auf Bärbel Baas kommen wir gleich
dafür,
auch noch.
Ohne dass ich dafür für die Sozialdemokratisierung der CDU werbe. Also
Lob für Bärbel Baas, ich höre das genau hin. Sie haben es ja gesprochen, wie es Ihnen in den Ampelverhandlungen ging, wenn Sie dann auf Männer und ihre Verhaltensweisen schauen. Wie fühlt man sich dann als Frau neben einem Mann wie Donald Trump?
Also ich glaube nicht anders als viele Männer. Also ich glaube nicht, dass das was... Ich glaube nicht, dass das jetzt was mit Frau und Mann, sondern es hat einfach mit sehr unterschiedlichen Politikstilen und Vorstellungen.
Weil er ja noch mit besonders despektierlichen Äußerungen über Frauen und so weiter aufgefallen ist. Insofern.
Ja, davon kann ich jetzt nicht berichten.
Okay, das nicht. Gott sei Dank. Ja. Die AfD hat ja immerhin eine Frau an ihrer Spitze. Ist das jetzt ein Fortschritt dann für die Emanzipation? Oder?
Ich habe ja gesagt, bei den Einzelposten kann ich das jetzt nicht so absolut sagen. Die AfD hat im Übrigen ja auch Doppelspitzen, wenn ich das richtig sehe. Also. Ja. Da kommt meine Frau vor. Die Grünen haben zurzeit zwei Fraktionsvorsitzende zum Beispiel. Ist auch möglich. Ich denke nur, jede Generation muss wieder schauen. Und ich glaube auch, dass die Menschen inzwischen, zum Ende meiner Amtszeit ist mir das oft begegnet, wenn da so Podien waren, wo nur Männer saßen und ich war dann die einzige Frau, dann kam schon mal jemand und hat gesagt, finden Sie das jetzt irgendwie attraktiv für Ihre Partei, wenn da nur Männer sind? Ich glaube, da wird schon hingeguckt und man ist heute daran gewöhnt, dass da eine Mischung da ist. Und das ist auch richtig so.
Kommen wir nochmal zurück zur AfD, die sich ja über verschiedene Stadien entwickelt hat. Sie betonen auch immer wieder, dass sie keineswegs so stark war, wie sie heute ist, als sie aus dem Amt geschieden sind. Wenn Sie aber noch mal ganz zurückdenken an die Anfänge der AfD, als sie ja so ein bisschen als die Professorenpartei, die Anti-Euro-Partei galt, Bert Lucke und andere, war es ein Fehler, damals nicht mehr mit ihr zu diskutieren und sie mehr zu stellen, weil sie das ja wenig getan haben in der Zeit?
Nein, also damals Professorenpartei. Also es ging um die Euro-Krise. Und es ging darum, dass die AfD dagegen war, dass man den Euroraum zusammenhält. Und das ist eines der drei Kriterien, an denen man abstecken sollte, kann ich mit einer Partei kooperieren oder nicht. Das zweite ist eben die Frage, wie steht man zur NATO? Das dritte ist die Frage, wie steht man insgesamt zur Demokratie? Und das hat sich ja dann auch an den Flüchtlingen zum Beispiel sehr stark gezeigt. Aber das war von Anfang an hat die AfD, so wie sie damals auch agiert hat, nicht sich klar zur Europäischen Union, so wie ich sie verstehe, eben auch mit einer gemeinsamen Währung zum Beispiel bekannt.
Also Sie meinen, es hätte nichts gebracht da irgendwie. Also sie war damals schon so radikal. Nein, man muss
da was ich jetzt insgesamt sagen will, ist doch, Volksparteien und als solche verstehe ich die CDU und die CSU leben von Maß und Mitte. Und das Allerwichtigste ist erstmal, dass man seine Argumente auf den Tisch bringt. Und ich habe damals für die Frage argumentiert, warum machen wir diese Rettungsprogramme. Ich habe mich damals massiv dagegen aufgelehnt, wenn immer gesagt wurde, ja, die Griechen sind halt ein bisschen fauler als die Deutschen. Und die Griechen haben dann gesagt, die Deutschen sind eben geizig. Wenn sie einmal anfangen, mit solchen Stereotypen zu arbeiten, dann sind sie schon verloren. Weil wir müssen die Menschen einzeln betrachten. Das sagt uns nicht nur der Artikel 1 des Grundgesetzes. Und es geht jetzt darum, erst einmal nicht sich jetzt den ganzen Tag immer nur mit der Frage AfD und was wollen die und was müssen wir machen und wie definieren. Die Mehrheit wählt immer noch nicht AfD. Und die Mehrheit hat ein Recht darauf, dass Parteien ihnen erklären, was sie wollen und warum es dafür gute Gründe gibt. Und da muss man erst mal mit den Menschen, die das vielleicht nicht gut verstehen, darüber sprechen und Argumente aufbringen. Und nicht immer sich wie ein Kaninchen vor der Schlange schon im Hinterkopf die AfD zu haben. Zweitens muss man redlich versuchen zu arbeiten. Leute, ich glaube, dass Menschen schon verstehen, dass manche Dinge, oder sehr, sehr viele Menschen verstehen, dass manche Dinge nicht so simpel sind heute. Wie geht man mit einem amerikanischen Präsidenten um, der so ist, wie er ist, der jetzt gerade eine Sicherheitsdoktrin geschrieben hat, die uns Europäer nicht gerade in einem gerechten Licht erscheinen lässt, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dass ich darüber argumentiere und redlich versuche, die Probleme, die ja oft angesprochen werden und die ja auch welche sind, zu lösen. Und dabei Maß und Mitte walten zu lassen und auch Meinungsunterschiede auszuhalten. Das ist die Aufgabe demokratischer Parteien. Aber nicht die Aufgabe, den ganzen Tag darüber nachzudenken, ob ich mit einer Partei und ihren Mitgliedern, die fundamental etwas anderes wollen, die nicht die Europäische Union wollen, die nicht die NATO wollen, mit denen
völlig verstanden. Immer trotzdem
zu beschäftigen. Ja,
trotzdem debattiert Ihre Union ja durchaus darüber. Die Frage, wie man mit der AfD umgeht, ob diese sogenannte Brandmauer fallen soll oder nicht, wird oft diskutiert. Sie haben ja sehr klar gemacht, dass Sie davon nichts halten, haben sich auch eingemischt öffentlich, als es um das Abstimmungsverhalten mit der AfD ging.
Naja, ich hab an einer Stelle, und das war aus meiner Sicht eine staatspolitisch wichtige Stelle, deutlich gemacht, dass ich es für nicht richtig gehalten habe, in einer unklaren Mehrheitssituation, wie sie nach dem Zusammenbruch der Ampel im Deutschen Bundestag herrschte, kurz vor einer Bundestagswahl sich Mehrheiten mit der AfD zu suchen. Ja, das habe ich getan. Aber
nur mal die konkrete Frage, wenn jetzt diese Brandmauer in der Union fallen würde, müssten Sie dann eigentlich aus der Partei austreten oder nicht?
Ich lese ja alles, was diejenigen, also deren Parteimitgliedschaft, die ich genauso habe wie der Vorsitzende Friedrich Merz, sagen über die Zusammenarbeit mit der AfD. Und ich setze darauf, dass das, was heute gesagt wird, eben Realität bleibt.
Aber wenn es anders würde, würde
ja, dann aussehen. Müssen wir uns wieder zusammensetzen. Jetzt ist erstmal das, was gilt. Es hat ja keinen Sinn, jetzt hier zu spekulieren. Ich habe damals mein Wort gemacht. Ich habe im Übrigen, lese das ja auch mancher anderer, das jetzt vielleicht etwas anders sieht als damals. Und insofern habe ich im Augenblick keinen Anlass daran zu zweifeln, dass das, was gesagt wird, auch gilt.
Aber helfen Sie mir mal und vielleicht auch Ihren Freunden in der Union, wie soll es eigentlich in manchen ostdeutschen Bundesländern funktionieren? Also wie soll die Union da noch Mehrheiten bilden, wenn sie die AfD und die Linke ausschließt?
Also ich habe ja eben versucht, aus meiner Perspektive erstmal zu sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, seine eigenen Vorstellungen einzubringen. Und da ist es sicherlich, das will ich frei sagen, für Abgeordnete auch der CDU, der SPD in manchen Teilen der neuen Bundesländer nicht so einfach wie hier in Berlin zu argumentieren. Aber ich glaube, dass es immer noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die zuhören würden und die jetzt auch verstehen können, wenn man redlich über die Probleme spricht, dass es wichtig ist, zur Wahl zu gehen. Und wo man ihnen Argumente an die Hand gibt, warum die AfD eben so argumentiert, wie das, ich gebe so weit, mit unserem Grundgesetz nicht zu vereinbaren ist. Ich meine, ich finde sehr interessant, in Artikel 20 des Grundgesetzes heißt es, alle Gewalt geht vom Volke aus. Und das Volk durch Wahlen und Abstimmung. Und natürlich hat sich schon gleich, nachdem das Grundgesetz verabschiedet wurde, die Frage gestellt, wer ist dann jetzt das Volk? Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch ganz klar drüber geurteilt, alle deutschen Staatsbürger sind das Volk. Und ich kann nicht sagen, weil einer vielleicht als junger Mensch nach Deutschland gekommen ist, aber inzwischen längst die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aber vielleicht einen Migrationshintergrund. Deshalb ist er anders wert als etwas anderes wert als jemand, der schon über 20 Generationen hier Vorfahren auf dem heutigen deutschen Territorium hat. Und ich sollte auch nicht sagen, der Berliner sollte nicht sagen, in Berlin-Kreuzberg ist mehr Deutschland als in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern. Aber der Mecklenburg-Vorpommer sollte auch nicht sagen, wir sind mehr deutsch als die da in Berlin. Wir sind unterschiedlich, wir sind vielfältig. Aber wenn wir deutsche Staatsbürger sind, haben wir das Recht zu sagen, wir sind Teil des deutschen Volkes. Und die AfD teilt das deutsche Volk auf in ein Volk und in Eliten. Und da habe ich zum Beispiel gar keine Chance, mehr Volk zu sein. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Wir können ja nicht die definitorische Hoheit, wer noch dazugehört und wer nicht dazugehört, irgendjemandem überlassen, der 100% nicht alle dazugehören lassen möchte. Und das finde ich nicht richtig. Diese Argumente müssen wir den Menschen an die Hand geben.
Haben Sie Verständnis dafür, wenn, wie es zuletzt geschehen ist, Arbeitgeberverbände sich jetzt öffnen wollen für die AfD und den Dialog damit suchen wollen?
Das da gibt's ja auch jetzt eine Diskussion und da hat sich ja auch schon wieder einiges geändert. Die Frage ist doch, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wenn die Wahlen vorbereitet werden, werden auch AfD-Menschen kommen zu Wort. Das gehört dazu, dass verschiedene Positionen auch gehört werden dürfen. Die Frage, die an der sich das für mich entscheidet, ist die Frage, suche ich die AfD, um mir Mehrheiten zu verschaffen, die ich ansonsten nicht bekommen würde? Und davon rate ich ab.
Jetzt kommen wir zu...
Dagegen bin ich.
Haben wir verstanden... Kommen wir zu einem Thema, was Sie viel auch in Ihrem Buch natürlich schreiben, das auch viel diskutiert worden ist bei den Veranstaltungen, die Sie gemacht haben, die gesamte Flüchtlingspolitik. Oft hat es sich um den Satz, wir schaffen das, oder hat sie sich darauf konzentriert. Sie haben dann ja selbst gesagt, dass Sie beim Nachlesen für das Buch gemerkt haben, wie oft Sie den Satz eigentlich schon vorher verwendet haben, dass es nichts Neues war. Trotzdem haben Sie ja irgendwann gesagt, Sie würden den Satz nicht mehr so gerne verwenden, weil er so mythisch aufgeladen ist und viele Leute da so ein bisschen was reingeheimnissen. Also würden Sie heute nicht mehr sagen, wir schaffen das?
Doch, doch. Ja. Damals war es nur so, in dieser akuten Situation, wenn es dann so sozusagen zu einer Mutprobe wird. Vorgestern hat sie noch gesagt, wir schaffen das, sagt sie es immer noch. Und das ritualisiert sich dann so stark oder wird so wie so eine Mutprobe. Sagt sie es wieder und der andere sagt, ja, du schon wieder sagt sie es. Und so kommen wir ja politisch dann irgendwann nicht mehr voran, weil es geht ja auch um die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um die Lösungswege, die man aufzeigt. Und deshalb habe ich das dann ein bisschen zurückgedreht und immer, wenn mich wieder einer geschafft hat, ist noch, wir schaffen das. Und so, dann habe ich eben nicht reflexartig, sondern ich habe meinen Worten von gestern nichts hinzuzufügen gesagt. Ja. Aber wer das Buch liest, merkt, dass ich schon voll hinter diesem Satz stehe, auch in dem Sinne, dass ich ja nicht gesagt habe, ich schaffe das, sondern wir schaffen das, weil ich glaube, wenn man eine große Aufgabe vor sich hat, so wie wir heute wieder große Aufgaben vor sich hat, kann eine politische Verantwortliche sich nicht hinstellen und sagen, also ehrlich gesagt, ob wir das schaffen. Ja. Weiß ich nicht.
Es war ja eine,
müssen wir mal gucken.
Es war ja eine
was ist denn das für eine Bundeskanzlerin?
Es war ja eine interessante Entwicklung.
Dem Wohle des deutschen Volkes zu dienen. Ja. Ich meine, das ist meine Aufgabe. Ja. Gewesen.
Ich habe mal ein bisschen in alten Cover-Stories nachgeblättert während der Flüchtlingskrise. Und das ganz interessant war ja, dass sie so eine Entwicklung auch genommen haben. Wenn Sie vielleicht noch mal ein altes Sterncover zeigen, glaube ich, von 2015, wenn es vielleicht kurz. Da galten sie noch als die Eiskönigin. Sie erinnern sich vielleicht, ist wahrscheinlich auch keines der Cover, das sie besonders mochten, wo es um die Frage ging, ob sie zur meistgefürchteten Frau Europas wurden. Es gab dann wenig oder in dieser Zeit.
Gucken Sie mal, 16.07. Das war genau, als die Frage stand, kriegt Griechenland Geld und welche Art von Unterstützung bekommt Griechenland? Da war die Eurokrise in Griechenland genau auf dem Höhepunkt. Hatte mit Flüchtlingen gar nichts zu tun. Oder es war Rehm.
Ja, das war auch dabei, genau. Ja.
Dann war es Rehm, weil ich weiß nicht, wer jetzt mit Rehm was anfangen kann. Ich werde es Ihnen erklären. Ich war in einer Rostocker Schule und dort war ein palästinensisches Flüchtlingsmädchen. Und dieses Mädchen wollte von mir wissen, ob ich jetzt dauerhaft in Deutschland bleiben kann, weil es war eine super Schülerin, weil sie eben immer und immer keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen haben. Und musste ich ihr sagen, und ich hätte es vielleicht etwas einfühlsamer sagen sollen, denn ich kam gerade übernächtigt von einem Europäischen Rat mit Griechenland. Und da habe ich gesagt, dass ich als Bundeskanzlerin jetzt nicht nur, weil ich ihr begegne, ihr was zusagen kann, sondern dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass wir jetzt gucken müssen, wie ihr Fall behandelt wird.
Interessanterweise sagen Sie in den Ausführungen vor dem Mädchen, wir schaffen das nicht. Ne? Also wo Sie sagen,
darum ging's ja auch nicht.
Wenn zu viele kommen würden.
Also wir schaffen das, dir schon eine Aufenthaltserlaubnis, einen dauerhaften Aufenthaltstitel zu besorgen, das konnte ich ja nicht sagen. Ja. Ich habe aber dem Mädchen auch Mut gemacht, dass ein Rechtsstaat eben nach bestimmten Kriterien entscheidet. Ich schreibe übrigens auch in den Erinnerungen, dass wenn es um das freundliche Gesicht geht, wir auch dann ein freundliches Gesicht machen müssen, wenn wir einem Menschen sagen müssen, dass er keine Aufenthaltsrecht in Deutschland hat. Ich habe dann ja, da wurde ich ja dann auch wieder sehr kritisiert mit Präsident Erdogan, sehr hart für dieses EU-Türkei-Abkommen gearbeitet, damit mehr Flüchtlinge in der Nähe ihrer Heimat bleiben. Und ich hatte auch im Zusammenhang mit Rehm schon gesagt, dass wir natürlich nicht alle Menschen, die Not leiden in der Welt, bei uns aufnehmen können. Hier stand die Frage aber 2015, wenn diese Menschen bei uns quasi sind oder an der österreichischen Grenze halte ich sie mit Wasserwerfern, das wäre ja die Alternative gewesen, ab oder versuche ich sie in einem rechtsstaatlichen Verfahren ihnen zu schauen, haben sie einen Anspruch oder haben sie keinen und dann damit mit diesen Menschen human umzugehen.
Wir wollen nur einen anderen Bogen schlagen, weil als ich auch Leserinnen und Leser gefragt habe, was sie gerne wissen würden von Ihnen, da war ein Punkt, der aufkam, den ich interessant fand, dass Sie sagten, Sie seien so voller Überzeugung dann gewesen, als Sie die Flüchtlingspolitik verteidigt haben und als Sie dafür eingestanden haben, auch gegen Widerstand, dass diese Leser sich fragten, warum Sie nicht mit ähnlicher Überzeugung in den 16 Jahren für umfassende Reformen in Deutschland geworben haben.
Naja, ich hatte an etlichen Stellen schon ziemlich viel Herzblut in Sachen stecken müssen, die mir gar nicht einfach gefallen sind, wenn ich jetzt an die Weltfinanzkrise denke, wie viel Geld wir da als Garantien geben mussten, um die Banken zu retten, nur damit, weil ich gesehen habe, sonst bricht die ganze Wirtschaft zusammen. Das war viel Herzblut. Die Eurokrise hat viel Herzblut gekostet. Wissen Sie, heute wird so, ist ja das Thema Rente wieder en vogue. Wir haben damals die Rente mit 67 eingeführt. Das war nicht so trivial, den Leuten zu sagen, ihr werdet jetzt Jahr für Jahr mehr machen müssen. Ich habe einen Wahlkampf geführt, wo wir 2% Mehrwertsteuererhöhung verkündet haben, um die Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Also ich fand, dass mich das auch eine Menge Herzblut gekostet hat. Da hat der Herr Schröder hatte alle Reformanstrengungen vergessen, hat gesagt, die Merkelsteuer, Müntefering mir dann. So war es nicht. Wenn ich mich heute frage, wo war ich vielleicht zu wenig Herzblut, da nagt am meisten das Thema Klima. Darüber schreibe ich auch. Also immer war irgendwas und wir haben schon einiges gemacht, aber gemessen an dem, und ich meine, das ist ja heute auch fast gespenstisch, wie wenig wir über Klimaschutz sprechen. Das ist ja, als wäre es weggeblasen, aber es war selten so kritisch wie heute. Aber es war noch nie so kritisch. Ja. Und da muss ich sagen, ich bin dem Vorsorgeprinzip verpflichtet in so einer Frage und da bin ich den Ansprüchen nicht gerecht geworden. Und frag mich, hättest du mit mir Herzblut, das hat mir ja auch Luisa Neubauer dann vorgeworfen, und Greta Thunberg, die haben gesagt, wenn sie wollten, können sie nicht mehr bewegen. Ich habe den Weg nicht gesehen damals, aber das nagt an mir.
Weil wenn Sie Herrn Schröder schon angesprochen haben, kann eigentlich nur die SPD wirklich Reformen in Deutschland durchsetzen?
Ich habe Ihnen gerade versucht, liebevoll zu sagen, dass die Rente mit 67, die sich ja nun, wo wir noch nicht mal am Ziel sind, dass Mehrwertsteuererhöhungen, dass die Einführung des Rechtsanspruchs auf einen Kita-Platz, dass 3% Ausgaben für Forschung und Entwicklung, dass das alles keine falschen Sachen waren, im Gegenteil, sehr viel Veränderung herbeigeführt haben. Wenn ich mir die Erwerbstätigkeit von Frauen angucke, die sich wirklich erhöht hat, ich habe jetzt die konkreten Zahlen gar nicht mehr im Kopf, während der 16 Jahre, dann merken Sie, dass da auch einiges passiert ist. Wir haben Föderalismusreformen gehabt, noch und noch. Das muss immer und immer wieder gemacht werden. Und manchmal haben wir mit der Zeit, mit dem Tempo der Veränderung, nicht Schritt gehalten, zum Beispiel über die Digitalisierung, da hatten wir auch schon einiges versucht. Da bin ich am Föderalismus, sage ich Ihnen ganz offen.
Merken Sie denn dann eigentlich wenn Sie jetzt jemanden wie Herrn Merz schauen, der ja mit einem anderen Programm angetreten war, mit dem einfach mal machen, wirklich durchregieren, muss der auch einsehen, dass die Deutschen das gar nicht wollen?
Schauen Sie, da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern. Sie haben nur mal so locker gesagt, also eigentlich wäre in meiner Zeit ja gar nichts passiert. Sie können immer sagen, den Notwendigkeiten entsprechend zu wenig. Ja. Darüber kann man reden, aber ich kann nur mal sagen, wir hatten eben auch, man kann ja sagen, alles muss man parallel machen. Und die Wahrheit ist, man kann natürlich nicht alles parallel machen. Wenn Sie eine Weltfinanzkrise haben und Sie hatten sich jetzt gerade vorgenommen, Sie wollen eine tolle Föderalismusreform machen, dann müssen Sie erstmal atemberaubend die Banken retten und auch für jeden Politiker und nicht nur für die Bundeskanzlerin hat der Tag nur 24 Stunden. Da bleibt einfach was liegen. Und die Zahl der Krisen, das ist vielleicht auch unser Problem, die Zahl der Krisen weltweit hat sich ja wahnsinnig erhöht, wenn ich an meine ersten zwei Amtsjahre denke, 2006, 2007, bis zur Weltfinanzkrise konnten wir eigentlich noch so sehr uns auf die inneren Dinge auch konzentrieren. Wir haben in der Corona-Pandemie zum ersten Mal in der Europäischen Union gemeinsam sozusagen Schulden gemacht, weil wir gesagt haben, sonst kommen wir überhaupt nicht, sonst laufen wir in die nächste Finanzkrise hinein.
Auf die Krisen weltweit zu sprechen kommen, müssen wir natürlich auch an den Putin denken und an die Russlandpolitik. Gerade hat sich Sigmar Gabriel nochmal geäußert dazu, hat gesagt, dass das einer der größten Fehlschläge gewesen sei, an denen er beteiligt gewesen sei, diese Art von Russlandpolitik. Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich in die Richtung geäußert, Frank-Walter Steinmeier. Warum fällt es Ihnen eigentlich so schwer zu sagen, das war ein echter Fehler, was wir da gemacht haben?
Weil ich das so nicht sehe. Ich nehme für mich in Anspruch, dass ich sehr früh wusste, dass Putin keine guten Absichten hatte, zum Beispiel in Bezug auf die Ukraine, um es mal vorsichtig zu sagen. Warum haben wir 2008 bei dem NATO-Gipfel in Bukarest so rumgestritten? Soll die Ukraine den vorletzten Schritt bis zur Mitgliedschaft in der NATO machen, ja oder nein? Ich war davon überzeugt, dass dieser Schritt, das war klar, dauerte auch bei den Polen und bei all den anderen osteuropäischen Ländern 3 bis 5 Jahre, dass er in dieser Zeit nicht zugucken wird, sondern dass er aggressiv gegen die Ukraine vorgehen wird. Und deshalb wollte ich das nicht. Ich finde es auch richtig, dass wir uns immer und immer wieder bemüht haben, mit Putin zu reden und ja auch Ergebnisse erzielt haben. Ich meine, über das Minsk-Abkommen wird heute sehr hinweggegangen, hat ja nicht den Effekt gebracht, den man wollte. Es wurde 2015 abgeschlossen von Präsident Hollande und mir zusammen mit der Ukraine und Russland, dieses Normandie-Format. Und damals hätte Putin die Ukraine überrollen können. Die hatten 6.000 Gefangene in Debaltseve, er ist jeden Tag vorangekommen. Und das hat immerhin jetzt mal eine Zeit lang eine gewisse Ruhe gebracht, in der dann die Ukraine sich auch entwickeln konnte. Und ich setze mich mit einer Frage auseinander, die findet nicht viel Resonanz in, also bisher noch nicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Was hat Corona eigentlich mit der Außenpolitik gemacht? Mit Putin. Es gibt da ein Kapitel Weltpolitik im Schatten der Pandemie. Und man konnte sich mit Putin nicht treffen, man konnte sich mit Präsident Xi nicht treffen, weil sie panische Angst hatten, infiziert zu werden, weil sie Angst auch entweder keinen Impfstoff hatten, weil sie unsere nicht genommen haben oder weil sie vielleicht auch davor Sorge hatten. Sind jedenfalls selbst im Herbst 2021 nicht zum G20-Treffen gekommen. Man konnte keine persönlichen Gespräche machen. Und das hat mir Sorge gemacht. Und deshalb, ich war immer der Meinung, es kann nicht sein, zum Beispiel hatte sich im Juni, als einzige Ausnahme, im Juni 21 Präsident Biden Präsident Putin in Genf getroffen. Und kurz darauf bin ich zum Europäischen Rat und habe gesagt, das können wir nicht machen, dass wir nicht mit Putin sprechen und das alles den Amerikanern überlassen. Und das ist auch etwas, was ich heute mit Sorge sehe oder wo ich sage, wenn Europa seinen Beitrag leistet, ist es wichtig, dass wir Präsident Zelensky unterstützen, ist ja vollkommen klar. Aber die Gespräche mit Russland alleine dem amerikanischen Präsidenten zu überlassen, war nie mein Selbstverständnis, jedenfalls in der Zeit, als ich Bundeskanzlerin war.
Frau Bundeskanzlerin, wir haben noch 10 Minuten und ein häufiger Wunsch war...
Ja, ich war ja nichts dafür, die Probleme sind groß.
Das ist es war nur ein sehr häufiger Wunsch von unseren Lesern und Lesern, dass man auch ein bisschen persönlicher noch über Sie etwas erfährt, was ja Sie im Buch teilweise auch liefern. Da sind ja viele Anekdoten drin, die man wirklich noch nicht über Sie kannte. Ich sammle mal so ein bisschen, vielleicht können Sie ja jeweils kurz antworten, damit wir möglichst viel davon schaffen. Eine Frage war, was Sie vermissen, das haben Sie ja schon mal gesagt, das Essen im Kanzleramt zum Beispiel, sondern
oder ich könnte heute sagen, die schönen Blumensträuße.
Schönen Blumensträuße. Wen vermissen Sie eigentlich am meisten aus der Zeit?
Ich habe ja die Frage kann ich deshalb nicht beantworten, weil ich ja mit denen ich sehr gerne zusammengearbeitet habe,
immer noch
zusammen. Kann ich mich ja treffen.
Ja.
Also nicht, ist ja jetzt nicht so, dass ich Peter Altmaier nicht mehr sehen kann oder Helge Braun oder wen Thomas de Maizière oder fallen mir viele ein. Also Annette Schaffan, das ist ja ein freies Land.
Das geht noch und selbst international können Sie es treffen.
Es ist nicht so, dass ich mich mit niemandem aus der sehr langen Zeit nicht gerne noch treffen würde.
Sie galten ja nie als jemand, dem Geld irgendwie wichtig ist. Deswegen hat Ihnen auch niemand Ihr üppiges Honorar für das Buch geneidet. Gab es da eigentlich irgendwas, wo Sie jetzt mal so einen Lustkauf gemacht haben?
Also, um das ganz offen zu sagen, ich war immer in der Lage oder hatte immer ein Einkommen Und das gilt weiter, wo ich mir nicht wie viele, viele Menschen Sorgen machen muss, wenn ich jetzt eine Reise plane oder so. Kalkulieren zu müssen. Das habe ich immer, weil ich auch in meinem Elternhaus aufgewachsen bin, wo das anders war. Das empfinde ich als ein sehr großes Glück. Aber ich neige nicht dazu, irgendwie jetzt irgendwas zu machen, was ich sonst nicht gemacht hätte. Ich bin da
bodenständig. Manche entdecken ja im Ruhestand dann neue Leidenschaften. Also was ist bei Ihnen neu dazu gekommen? Hören Sie jetzt mehr Podcasts? Haben Sie ein Netflix-Abo?
Mir ist neu, das hat sich schon angedeutet in der Zeit, als ich Bundeskanzlerin war. Und das ist jetzt neu dazu gekommen. Ich interessiere mich, je älter ich werde, immer mehr für Geschichte. Und ich mache unglaublich gerne Reisen. Jetzt meinetwegen nach Italien, nach Florenz, ich war jetzt in Neapel, wo ich einfach die geschichtlichen Dinge nochmal ansehen kann. Mich fasziniert seit meinem ersten Besuch dort, das habe ich war schon als Bundeskanzlerin, Pompeji, dass Sie zum Beispiel sehen können, plötzlich eine Stadt, wie war sie 79 nach Christus? Und dann wissen Sie, als Kaiser Augustus, wir haben jetzt Weihnachten, die Welt schätzen ließ er an jeder an seinem Ort und so. Und dann sagt man, Kaiser Augustus in den 30er Jahren gestorben, 40 Jahre später Pompeji untergegangen. Wie haben die gelebt? Wie waren die Wände tapeziert? Wie haben die Brot gekauft? Wie haben die, hatten Kneipen? Und dass wir so aus einer so langen Geschichte kommen, das fasziniert mich unglaublich. Und dafür habe ich jetzt natürlich mehr Zeit.
Ich habe mal bei ChatGPT eingegeben, ob ChatGPT denkt, dass Sie eine erfolgreiche Kanzlerin waren. Das ist unentschieden, mehr oder weniger. Aber
ChatGPT ist feige.
Feige, ja.
Mit,
ja,
okay. Wenn Sie dann sagen, ja. Sie machen Sie mal, eigentlich dachte ich, dass Frau Merkel eine erfolgreiche Kanzlerin war. Kannst du mir das bestätigen? Kriegen Sie eine Lobeshymne, vermutlich?
Ah, das ist der Trick.
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, dass ChatGPT redet nach dem Munde. Und wenn Sie eingeben, das war aber wirklich eine super schlechte Kanzlerin, kannst du mir das bestätigen? Sag mir einige Beispiele. Kriegen Sie die genauso? Es ist nicht einfach, eine ausgewogene Meinung durch die KI zu bekommen. Und dann wissen Sie noch nicht mal, wer den trainiert
aber,
hat. Nicht?
Aber spielen Sie damit zu Hause? Also probieren Sie
das aus? Ich spiele nicht. Ich bin neugierig und gucke manchmal.
Ja.
Und weiß dann aus diesen wenigen Versuchen, weiß ich, wie ich ChatGPT dazu bringen kann, mir das zu sagen, was ich hören will.
Okay, wie praktisch, ja.
Jetzt vielleicht nicht, dass es mit Jahreszahlen vollkommen vertauscht, aber ich habe da kleine Tests gemacht.
Finden Sie es eher faszinierend oder angsteinflößend?
Na, ich finde das einerseits faszinierend, aber andererseits schreit es danach, dass wir Leitplanken einsetzen, dass wir regulieren. Und das wird, ich weiß, wir haben jetzt nur noch 2 Minuten Zeit, aber das will ich noch, vielleicht sagen dürfen, das wird die nächste große Schlacht mit den Vereinigten Staaten von Amerika über die Frage, ob wir digitale Medien regulieren können oder nicht. Und wir werden ganz harten Druck kriegen, das zeigt sich jetzt auch wieder in dieser Sicherheitsstrategie, dass wir es nicht tun sollen. Und ich glaube, wenn wir dem freien Lauf lassen und uns nicht mehr interessieren, wie sieht denn der Algorithmus aus, wer bestimmt über diesen Algorithmus, was nutze ich, dass uns dann etwas weggenommen wird, was wir wissen müssen. Und über jede neue Technologie muss der Mensch zum Schluss entscheiden können. Die Kernenergie ist nicht per se schlecht oder gut. Dass Radioaktivität erfunden wurde, das hat uns in vielen medizinischen Behandlungen geholfen, aber ich brauche Regeln. Und das wird bei der künstlichen Intelligenz genauso sein.
Nochmal kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Ist die USA eigentlich für Sie noch ein Sehnsuchtsland? Sie haben damals die Rede vor dem Kongress gehalten, wo Sie gesagt haben, das war für mich ein Sehnsuchtsland. Ich habe von Blue Jeans geträumt, von Freiheit. Ist das noch so?
Naja, die augenblickliche Administration ist eine sehr, also da gibt es viele Dinge, die ich vollkommen anders sehe. Ich glaube, wir als Europäer sollten nie von uns aus das Band mit den Vereinigten Staaten von Amerika zerschneiden. Aber wir können das, wie wir jetzt angesehen werden, auch nicht akzeptieren, wenn jetzt gesagt wird, also jede multilaterale Organisation, also meinetwegen die Europäische Union, das Europäische Parlament, die Kommission, das sind alles eigentlich nur Störenfriede, Teile und Herrsche. Wir konzentrieren uns auf jedes einzelne Mitgliedsland und versuchen, die auf unsere Seite zu ziehen. Das kann nicht in Europas Interesse sein. Und trotzdem bleiben Blue Jeans, Bruce Springsteen und die Westküste der Vereinigten Staaten von Amerika natürlich Sehnsuchtsorte, und Amerika kann es so viel kulturell bieten, auch heute noch. Und die Vereinigten Staaten von Amerika sind ja nicht eine homogene Gruppe, sondern es gibt ja auch viel Streit dort, und ich hoffe, dass dieser Streit auch geführt wird.
Sie haben die Bedeutung von Familie, von Schutzräumen, von Familienschätzen zu betonen. Nervt es Sie eigentlich, dass Friedrich Merz immer so betont, wie wichtig es ist, als Kanzler eigene Kinder zu haben?
Das muss jeder sagen, wie er denkt. Ich habe keine eigenen Kinder, das ist langläufig bekannt, und bin trotzdem auch ein glücklicher Mensch. Ich habe angeheiratete Enkel, und auch mit denen kann man was machen.
Mit denen kann man was anfangen. Vielleicht noch mal kurz dazu, weil es oft als Frage aufkam, wie würden Sie eigentlich ein Kind im Moment die aktuelle Weltlage erklären?
Alter?
Meine sind 3, dann vielleicht für die, ja.
Ja, das ist schwierig.
Oh, 6.
Nein, das ist schwierig, aber ich denke, wenn wir jetzt mal an die 16- bis 19-Jährigen denken, die lesen jetzt von Wehrdienstgesetzen, von der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und da muss man natürlich mit ihnen darüber sprechen. Und dann gibt's die Frage, die einem gestellt wird, wird man auch in Zukunft Wehrdienst verweigern dürfen, so wie das auch in der alten Bundesrepublik der Fall war. Und alle diese, darüber muss man reden, und vor allen Dingen muss man, glaube ich, auch allen Menschen, also ich als Staatsbürgerin jetzt, ich bin ja in keiner politischen Verantwortung, aber ich sehe ja, wenn wir 3% oder 3,5 oder 5 für die Verteidigung ausgeben, dann wird das natürlich nicht spurlos sein, und wir müssen vor allen Dingen wieder argumentieren, warum Abschreckung die beste Möglichkeit ist, keinen Krieg zu haben, also friedensfähig zu sein. Und das ist wichtig.
Also nicht kriegstüchtig, sondern friedensfähig, oder?
Friedenstüchtig, um das andere Wort aufzunehmen, was ich jetzt gar nicht aussprechen möchte. Ich möchte, dass wir friedenstüchtig sind, und dafür werden wir viel mehr Geld aufgeben müssen, als wir es nach der deutschen Einheit für eine Zeit lang getan haben. Vorher im Kalten Krieg wurde ja auch schon sehr viel in die Verteidigung gesteckt, das war klar. Und eine solche Zeit kommt heute wieder oder ist wieder da.
Meine letzte Frage, träumen Sie eigentlich manchmal vom Kanzleramt noch?
Nein.
Nie, also weder keine Albträume noch andere Träume, gar
nichts?
Nein. Träumen Sie überhaupt? Oder? Ja, gelegentlich schon.
Gelegentlich schon.
Alles klar.
Nicht Frau Dr. so Merck, dramatisch.
Herzlichen Dank für diese Sternstunde, hat mich sehr gefreut. Ja. Danke.